Liebe Therese, sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie wahrscheinlich schon aus dem Titel entnehmen, ist das nicht das, worüber ich reden werde, nämlich über Mäuse und Männer. Nein, ich werde über Ratten und Frauen sprechen. Ratten und Frauen deshalb, weil Therese sich eigentlich seit Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere mit Ratten beschäftigt hat. Ratten beschäftigt insofern, als sie die Rattenleber bzw. Rattenhepatozyten als Modell für die humane Leber gewählt hat. Und ich glaube, diese Rattenleber oder Hepatozyten, soweit ich die Publikationen gesehen habe, sind ihr eigentlich bis zum Ende ihrer Pensionierung ziemlich treu geblieben. Therese hat Pharmazie studiert, war dann 3 Jahre in einer Apotheke, hat festgestellt, okay, das ist es nicht wirklich, was ich bis zum Ende meiner Tage machen möchte, und hat dann die Chance ergriffen, wie eine Stelle am Institut damals für experimentelle Pathologie frei war, dass sie sich für diese Stelle beworben hat. Der damalige Chef, Herr Professor Lindner, hat die damaligen Dozenten, Herrn Professor, damals Dozent Peterlik, Meinrad Peterlik und Dozent Jürg Graf, gefragt, okay, wollen wir die Therese haben? Sie haben eingestimmt und somit hat Therese diese Stelle bekommen und ist eingetreten in die Arbeitsgruppe von Jürg Graf und hat dann in der Arbeitsgruppe von Jürg Graf ihre Dissertation begonnen. Ich glaube, das ist ein Eindruck, den Leute, die damals am Institut waren, also 1981 sicher, noch kennen werden. Meinrad Peterlik und Jürg in der typischen Pose, die Füße auf den Laden bzw. am Schreibtisch, entweder Current Contents lesen, Wissenschaft lesen, aber auf jeden Fall sich mit Wissenschaft beschäftigen. Jürg Graf war also sozusagen der Dissertationsvater von Therese. Und die Dissertation von Therese hat sich mit Transportmechanismen in der isoliert perfundierten Rattenleber beschäftigt, beziehungsweise im isolierten Membranvesikel. Jürg Graf war besonders interessiert an dem Mechanismus der sogenannten gallensäureunabhängigen Gallensekretion. Er hat postuliert, dass zuerst Anionen in die Galle sezerniert werden, wie zum Beispiel Hydrogencarbonat. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Protonen, die bei der Bildung von Hydrogencarbonat entstehen, dass die aus der Zelle gepumpt werden. Das heißt, er hat postuliert, einen möglichen Natrium-Protonen-Austauscher in der sinusoidalen Membran. Therese Aufgabe war es jetzt zu zeigen, ist das tatsächlich der Fall oder nicht. Das heißt, Therese sollte Membranen isolieren, kanalikuläre, sinusoidale Membranen und dann in isolierten Membranvesikeln untersuchen, ob tatsächlich so ein Transporter dort lokalisiert ist. Das klingt an und für sich relativ trivial, nur zur damaligen Zeit hat es erst eine Publikation gegeben, die die Isolierung von unterschiedlichen Membrandomänen von Hepatozyten beschrieben haben. Das war im Labor von Herrn Professor Evans in London und Therese hat dann auch etliche Wochen dort verbracht, um diese Methode zu lernen, ist dann zurückgekommen und hat sie da dann etabliert. Diese Methode involviert, dass man Rattenleber homogenisiert, dass man ein sogenanntes nukleäres Pellet mit einer Methode auftrennt, die sich Zonalzentrifugation nennt, und ich nehme an, viele von Ihnen kennen so etwas nicht mehr, das ist ein relativ großer Rotor, wo man jetzt horizontal bestimmte Fraktionen von Membranen anreichern kann. Diese Membranfraktionen, hier dargestellt A, B, C, kann man dann isolieren und muss sie dann weiter aufreinigen über dichte Gradientenzentrifugation. Das Endresultat sind dann mehr oder weniger saubere Plasmamembranvesikel, nämlich Vesikeln von der sinusoidalen und von der kanalikulären Membran. Wie gesagt, es klingt trivial, aber es war nicht ganz so trivial. Erstmal ist es ziemlich aufwendig, man hat mindestens 12 Rattenlebern gebraucht für eine Präparation. Weiters war diese Dauer der Isolierung relativ lang, 10 bis 13 Stunden. Und dann hat man von diesen 12 Rattenlebern ungefähr 30 Milligramm kanalikuläre und 80 Milligramm basolaterale oder sinusoidale Membranen gehabt. Und dann hat eigentlich erst der eigentliche Versuch begonnen. Das heißt, dann hat man es begonnen mit den Transportstudien. Und diese Transportstudien haben auch wieder ungefähr 4 bis 8 Stunden gedauert. Die Membranen hat man nicht einfrieren können, das heißt, man hat das Ganze in einen durchziehen müssen. Man war also fast 24 Stunden permanent tätig. Wie hat man diese Aufnahme bestimmt? Das zeigt das jetzt schematisch. Man hat diese Membranvesikeln, die sogenannte Right-Side-Out-Vesikeln war, mit Protonen beladen, das heißt mit einem Puffer, mit einem sauren pH-Puffer, und hat diese Vesikeln in eine Lösung gegeben, die radioaktives Natrium enthalten haben. Bewirkt der Ausstrom von Protonen entlang des Konzentrationsgradienten einen Einstrom von radioaktivem Natrium, das dann in Vesikeln akkumuliert, ist das eben Hinweis dafür, dass es tatsächlich so einen Natrium-Protonen-Austausch ergibt. Und der Rest konnte eben zeigen, dass es so einen Natrium-Protonen-Austausch ergibt in der sinusoidalen Membran, aber nicht in der kanalikulären Membran. Somit hat es also etabliert, dass es tatsächlich diese Hypothese stimmen kann, dass so ein Mechanismus existiert. Die nächste Fragestellung war, es war notwendig, damit die Hypothese tatsächlich funktioniert, muss die kanalikuläre Membran auch eine entsprechende Permeabilität für Kationen haben, die aufgrund der Anionensekretion dann sozusagen mitgezogen werden, und das involviert dann in weiterer Folge die Driving Force für den Wassertransport und somit das Rinnen der Galle. Das heißt, die Reh sollte auch untersuchen, haben diese Membranen auch eine entsprechende Leitfähigkeit, P-Permeabilität für Kalium, und ist die wirklich größer als die Permeabilität für Anionen. Das zeigt ein Beispiel, wie man solche Membrantransportsysteme untersuchen kann, und zwar mit Hilfe sogenannter fluoreszierender Farbstoffe, die in Abhängigkeit des Membranpotentials in Vesikeln oder hier dargestellt in Organellen akkumulieren. Hier dargestellt ist ein Farbstoff, JCI, der in Mitochondrien akkumuliert, wenn diese Mitochondrien ein entsprechend negatives Membranpotential haben. Dann sieht man, dass dieser Farbstoff rot bzw. gelb ist. Wird dieses Membranpotential allerdings dissipiert mit einem Ionophor, dann sieht man, dass dieser Farbstoff eine diffuse Fluoreszenz im gesamten Zytoplasma hat. Und das ist das Prinzip, wie jetzt die Rehs diese Permeabilität für verschiedene Anionen und Kationen in den isolierten Membranvesikeln untersucht hat. Das Resultat dieser Untersuchungen habe ich da zusammengefasst. Sie hat festgestellt, dass also tatsächlich die Leitfähigkeit für Kalium größer ist als die für Natrium und wieder größer als die für Chlorid. Das heißt, sie hat die Hypothese, die Jürg aufgestellt hat, als wahr erwiesen, dass das ein möglicher Mechanismus für die Driving Force, für die Gallensekretion sein könnte. Wie Sie sich vorstellen können, haben eben diese Experimente sehr lange gedauert. Es waren damals meistens alle Leute noch in Labor. Wir haben auf die Ausdrucke vom Counter gewartet, wie die Daten sind, und haben dann immer noch sehr lange diskutiert. Und das zeigt so ein Foto, wo wir dann noch im sogenannten kleinen Labor, das war das Labor, wo Meinrad und Jürg gearbeitet haben, wo wir diese Ergebnisse diskutiert haben. Manchmal sind wir dann auch in sogenannte große Labor gegangen. Das große Labor war das Labor, wo damals die Immunologen gearbeitet haben. Und manchmal haben wir das auch extern fortgesetzt, wie zum Beispiel das, eine Diskussion im Esterhazy-Keller mit Frau Professor Pavelka und Herrn Professor Ellinger. Therese hat dann, wie gesagt, dissertiert und hat dann danach weitergearbeitet wissenschaftlich, nämlich auf den Transport von Xenobiotika in der isoliert perfundierten Rattenleber. Das System der isoliert perfundierten Rattenleber ist in den 1960er Jahren von Meinrad Peterlik am Institut für experimentelle Pathologie etabliert worden. Hier ein historisches Experiment von Rudi Gasser, wo er so eine Leberperfusion leitet. Wie wir dann ins AKH übersiedelt sind in den 90er Jahren, ist diese Perfusion sozusagen mit übersiedelt. Es sind die experimentellen Untersuchungen weiter übersiedelt. Und der dann zuständig war für diese Perfusionen, war der Peter Wiskowski. Und ich glaube fast, dass der Peter Wiskowski sicher 90% sämtlicher Perfusionen gemacht hat, die dann im Labor bei uns durchgeführt worden sind. Therese hat sich damals beschäftigt mit der Aufnahme, das heißt mit dem Uptake von verschiedensten Xenobiotika in die Hepatozyten, mit der Metabolisierung und mit der Sekretion. Sie hat einerseits die verschiedensten Transporter analysiert, die für die Aufnahme eine Rolle spielen, verschiedene OATPs, beziehungsweise die für die Sekretion eine Rolle spielen. In dieser Zeit, nämlich diese Zeit zwischen 1985 bis 1990, war dann noch ein Ereignis, das ich hier dokumentieren kann, weil es Bilder davon gibt und an das sich oder an denjenigen sich möglicherweise viele noch erinnern können, nämlich der 60. Geburtstag vom Herrn Konrad. Und alle, die bei uns noch am Institut sind, wissen, dass der Herr Konrad so fast noch täglich in der Leitstelle auftaucht. Das heißt, wir sollten dann bald seinen 90er feiern. Nach dieser Zeit hat Therese dann angesucht um ein Max-Kade-Stipendium, hat dieses auch erhalten und hat dann von 1990 bis 1991 ein Jahr im Labor von Professor Handschuhmacher an der Yale University verbracht. Und dort hat sie sich beschäftigt mit der Isolierung und Charakterisierung mit Zyklophilinen. Das sind also die zellulären Proteine, die involviert sind in die Bindung von verschiedensten Immunmodulatoren, wie zum Beispiel Cyclosporin A. Therese ist dann nach ihrem Amerika-Aufenthalt wieder zurückgekommen, hat entsprechende Publikationen gehabt, das heißt, sie hat sich dann die sogenannte Venia Docendi erworben für experimentelle Pathologie. Mit dem Erwerb der Venia Docendi hat sie eigentlich dann auch alle Voraussetzungen erfüllt, um eine eigene Arbeitsgruppe zu bilden. Die Voraussetzungen damals für die Bildung einer Arbeitsgruppe waren erstens einmal die entsprechenden Publikationen, die Habilitation, das Einwerben von Drittmitteln und schließlich ein Auslandsaufenthalt. Das hat Therese alles erfüllt, das heißt, sie hat dann, nachdem sie die Venia Docendi erworben hat, angesucht um eine Arbeitsgruppe und hat dann 1996 die Arbeitsgruppe für zelluläre Pathophysiologie und Pharmakogenetik gegründet. Über die Themen, die Therese seither bearbeitet hat, werden dann meine nachfolgenden Redner sprechen. Was ich abschließend nur sagen möchte, ich glaube, alle, die Therese kennen, wissen, dass sie extrem freundlich ist, extrem hilfsbereit und wirklich sehr schwer arbeitet. Und mit all diesen Fähigkeiten hat sie es geschafft, dass sie sehr viele Kooperationen einerseits initiiert hat, aber bis heute auch aufrechterhalten hat. Und ich glaube, davon zeugen dann sämtliche Redner nach mir. Diese Kooperationen waren alle wirklich fruchtbar, nicht nur für die Therese, ich nehme auch an für die Kooperationspartner, aber auch für unsere Abteilung. Als Beispiel dafür, für so eine Kooperation, möchte ich jetzt abschließend ein Bild zeigen. Das ist ein Kooperationsprojekt, ein sogenanntes Bridge-Projekt, das Isabella Ellinger geleitet hat, das sehr erfolgreich war. Ein Projekt zusammen mit Partnern von Industrie. Und dieses Erfolgreichsein hat sich darin manifestiert, dass sie einen Science to Business Award 2011 erhalten haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Mhm.